¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info Nummer 80. Wir berichten über einen politischen Selbstmord in Bolivien, das Menschenrecht sexuelle Orientierung und US-Todesurteile gegen Mexikaner. Ausführlicher geht es in diesem Onda-Info um die Rolle der USA bei der Absetzung des Präsidenten von Haiti, um den Streik bei Coca-Cola in Kolumbien und um ein ehemaliges argentinisches Folterzentrum, das nun eine Gedenkstätte ist.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Bolivien. Bergarbeiter Selbstmord im Kongress. Am 30. März um 3.05 Uhr beging Eustaquio Picachuri im bolivianischen Kongressgebäude Selbstmord. Er sprengte sich mit Dynamit, das er im Körper trug, selbst in die Luft. Der Selbstmord fand im Foyer eines Nebengebäudes des Abgeordnetenhauses statt. Der Selbstmord ereignete sich nach mehr als zweistündigen Verhandlungen zwischen dem ehemaligen Bergarbeiter und dem bolivianischen Geheimdienst und Regierungsmitgliedern. Diese hatten versucht, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Zunächst brach um das Regierungsgelände herum Panik aus, weil Passanten und Angestellte an einen Anschlag glaubten. Tatsächlich beendete Eustaquio Picachuri sein Leben, weil der Bergarbeiter aufgrund von Privatisierungsmaßnahmen eines staatlichen Bergbauunternehmens seine Arbeit verloren hatte. Er ging daraufhin zum Kongress, um über seine Weiterbeschäftigung zu verhandeln. Als die Verhandlungen ohne Erfolg blieben, zündete er den Sprengstoffgürtel und riss sich und zwei Regierungsbeamte in den Tod. Mehrere Menschen wurden verletzt. In einer Pressekonferenz leugnete Präsident Carlos Mesa einen politischen Hintergrund. Kollegen des Bergarbeiters, die ebenfalls ihre Arbeit verloren haben, kündigten jedoch an, dem Beispiel von Eustaquio Picachuri zu folgen.
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat entschieden, dass die Vereinigten Staaten die Rechte von 47 zum Tode verurteilten Mexikaner verletzt haben. Der Präsident des Internationalen Gerichtshofs, Xi Yu Yong, forderte die USA dazu auf, die Fälle erneut zu prüfen. Mexiko hatte den Internationalen Gerichtshof angerufen, damit dieser die Rechtmäßigkeit der Verurteilungen untersuche. Gegenwärtig sind 52 mexikanische Staatsbürger in den USA zum Tode verurteilt. In seiner Begründung geht Mexiko davon aus, dass die in den USA verurteilten Mexikaner nicht über ihr Recht auf einen Anwalt informiert wurden. Dabei hätte ein Rechtsbeistand in vielen Fällen die Verhängung und Vollstreckung der Todesstrafe verhindern können. Die Internationale Menschenrechtskonvention von 1973, die sowohl die USA als auch Mexiko ratifiziert haben, legt fest, dass ausländische Gefangene über ihr Recht auf Rechtsbeistand informiert werden müssen. Die US-amerikanischen Anwälte halten die Anklage Mexikos für nicht gerechtfertigt und gehen davon aus, dass die Prozesse rechtmäßig verlaufen sind. Im vergangenen Jahr war bei drei mexikanischen Staatsbürgern der Vollzug der Todesstrafe bis zu einer Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs ausgesetzt worden.
Brasilien hat einen Vorschlag, sexuelle Orientierung als Menschenrecht zu betrachten, doch nicht in den Menschenrechtsausschuss der UNO eingebracht. Nach Angaben der brasilianischen AIDS-Selbsthilfe, multidisziplinäres HIV-Bündnis, beugte sich die Lula-Regierung der Polemik und dem Druck konservativer Länder und dem Vatikan. Brasiliens Regierung betont aber, dass es sich bei der Entscheidung um eine Strategie handle. Der Vorschlag soll bei der nächsten Ausschusssitzung erneut eingebracht werden. Insbesondere in den Nachbarstaaten Brasiliens hatten im Vorfeld konservative Gruppen und Christen gegen den brasilianischen Vorschlag mobil gemacht und Kundgebungen organisiert. Auf einem Kongress über die Familie in Mexiko wurde der Vorschlag der brasilianischen Regierung gar als Bedrohung der Gesellschaft bezeichnet. Aufgrund des Drucks zweifeln Menschenrechtsgruppen, Lesben und Schwule, dass es Brasilien mit seinem Vorschlag ernst meint. Der brasilianische Schwulenaktivist Luiz Mott vermutet, dass die brasilianische Regierung möglicherweise nicht hinter dem Vorschlag gestanden hat. Denn Präsident Lula selbst hat sich bisher nicht zu dem brasilianischen Vorschlag geäußert, sexuelle Orientierung als Menschenrecht anzusehen.
Respeitem meus cabelos,
eu quero pichar em, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. Ama, deixa, balança. Se eu quero pichar em, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. Ama, deixa, balança. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos. Pois quando o preto fala, o branco calo deixa a sala com veludo nos tamancos. Cabelo veio da África, junto com meus santos. Cabelo veio da África, junto com meus santos. Benguelas, zulus, jejeis, rebolos, bundos, bandos. Batuques, toques, mandingas, danças, tranças, cantos. Respeitem meus cabelos brancos. É, respeitem meus cabelos brancos. Se eu quero pichar em, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa, ama, deixa, balança. Se eu quero pichar em, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa, ama, deixa, balança. Se eu quero pichar em, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, se eu quero pichar em, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa, deixa, deixa.
Ihr hört die 80. Ausgabe des Onda-Info. Jetzt bringen wir einen Korrespondentenbericht der Radioagentur Convos zu Haiti. Darin geht es um eine Untersuchungskommission des ehemaligen US-Justizminister Ramsey Clark, der die Behauptung bestätigt, dass die US-Regierung am Sturz des haitianischen Präsidenten beteiligt gewesen war.
Fue confirmada por la Comisión de Investigación sobre Haití la estrecha participación de Estados Unidos en el levantamiento.
Die gravierende Beteiligung der USA am Aufstand im Februar dieses Jahres in Haiti wurde jetzt in dem Bericht der Kommission bestätigt. Während die US-Regierung bisher jede Beteiligung an der haitianischen Krise vehement bestreitet hat, versicherte der Volkswirtschaftler und Generalsekretär der Plattform zur alternativen Entwicklung Camille Charlet, dass die Vereinigten Staaten den Sturz des Präsidenten Jean-Bertrand Aristide provoziert haben. Sie seien für das ganze angerichtete Chaos verantwortlich gewesen und haben hinter den Kulissen die Rebellen unterstützt.
A los grupos paramilitares.
Estados Unidos armó y entrenó en República Dominicana a los grupos que se levantaron.
Die USA trainierten und bewaffneten die Rebellen, die im Februar in Haiti gegen Aristide revoltierten. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Kommissionsbericht in der Dominikanischen Republik hervor. 200 Elitesoldaten waren zu diesem Zweck in die Dominikanische Republik verlegt worden. Ihre Anwesenheit wurde vom dominikanischen Präsidenten Hipólito Mejías erlaubt. Die Spezialkräfte waren ein Teil der militärischen Operation zur Ausbildung der Rebellen, so der Bericht der Untersuchungskommission Haiti, der in Santo Domingo veröffentlicht wurde.
Der Bericht ist das vorläufige Endergebnis der Kommission, die aus religiösen Würdenträgern und Anwälten mehrerer Länder besteht. Sie wurde 1991 vom damaligen Justizminister der USA, Ramsey Clark, gegründet. Der Priester Luis Barrios und der Anwalt Brian Concannon präsentierten den Bericht und widersprachen den dominikanischen Behörden. Diese hatten die Übergabe ihres Hoheitsgebietes an die USA zur Aufstandsbewegung Vorbereitung als surreal und träumerisch bezeichnet.
Surrealista y onírica la entrega en su territorio de armas estadounidenses a sublevados haitianos.
Aristide wiederholte in Bezug auf den Bericht, dass er das Präsidentenamt nicht niedergelegt hatte, sondern am 1. März von den USA entführt wurde. Sie wollten ihn damit von seinem Amt entheben.
Auf der Pressekonferenz wurde erklärt, dass sich die Kommission auf verschiedene sichere Quellen beruft, die darlegen, dass die haitianischen Rebellen in dominikanischen Militärcamps im Osten des Inselstaates bei San Isidro ausgebildet wurden. Weitere Camps befanden sich im Westen in der Region Aina und in Neiva.
Die Kommission wird den endgültigen Bericht dem US-Kongress, der dominikanischen Regierung, der Organisation amerikanischer Staaten und der karibischen Gemeinschaft vorlegen.
Der venezolanische Präsident Hugo Chavez verlangte am 31. März von den lateinamerikanischen Ländern, der Regierung, die von den Vereinigten Staaten nach dem Sturz Aristides eingesetzt wurde, die Anerkennung zu versagen. Auch die karibische Gemeinschaft rief er auf, die neue Regierung weiterhin nicht anzuerkennen.
Tú eres como un ciclón, arrastrando con todo, quemándote mi vida, arrastrando mi amor, dejándome una herida en todo mi corazón, dejándome una herida.
Y no queremos y no nos da la gana ser una colonia negrera y mexicana. Y si queremos y si nos da la gana ser una Colombia libre y soberana.
La lucha que están dando los compañeros es el resultado de lo que la multinacional representa, no solamente en Colombia.
Wir Genossen reagieren hiermit auf die Politik transnationaler Unternehmen, nicht nur in Kolumbien, sondern weltweit. Die Vorgehensweise von Coca-Cola wirkt sich negativ auf unser Leben aus. Coca-Cola ist weltweit ein Symbol für den Imperialismus, der die Politik der Ausbeutung und Misere der Völker Lateinamerikas und der Welt vorantreibt.
Zwischen dem 15. und 28. März befanden sich in Kolumbien 30 Gewerkschafter im Hungerstreik. Damit protestierten die Mitglieder der Lebensmittelgewerkschaft Sinal Trainal gegen die kriminelle Unternehmenspolitik und die 500 Entlassungen im Coca-Cola-Werk. Zusätzlich bestreikten die Arbeiter die Apfelanlagen. Nach ersten Gesprächen zwischen der Gewerkschaft und der Unternehmensführung konnten die Arbeiter ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Gewerkschaft forderte unter anderem die Untersuchung von 9 Morden an Gewerkschaftern, 70 Todesdrohungen, Attentatsversuche, Entführungen, gewaltsame Vertreibungen und das Niederbrennen von Gewerkschaftsgebäuden. In diesem Zusammenhang klagte die Gewerkschaft gegen das transnationale Brauseunternehmen im US-Bundesstaat Florida, bislang ohne Erfolg. Einerseits verweist Sinal Trainal auf die direkten Beziehungen von kolumbianischen Konzernmanagern zu paramilitärischen Todesschwadronen, die Gewerkschafter bedrohten und ermordeten. Andererseits wirft die Gewerkschaft der Coca-Cola Company vor, wie die Paramilitärs auf die Zerschlagung der Gewerkschaft hinzuarbeiten. Ihnen ist jedes Mittel recht, um eine Organisierung der Arbeiter und ihren Kampf für mehr Rechte zu behindern. Ein Gewerkschafter sagt über die Unternehmenspolitik von Coca-Cola:
Arbeiter, die der Gewerkschaft beitraten, wurden gekündigt, andere gekauft. Aufgrund der landesweiten Aktionen unserer Gewerkschaft verbündete sich das Unternehmen mit den kolumbianischen Behörden und Paramilitärs, um die Gewerkschaftsarbeit zu sabotieren. Es kam zu Bedrohungen, Entführungen und Mord.
Zwar hat jeder Arbeiter nach kolumbianischem Gesetz das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung, doch die Realität sieht anders aus. Das Unternehmen bemüht sich zunehmend, die Verträge seiner Arbeiter zu flexibilisieren. Fast 90% der kolumbianischen Coca-Cola-Arbeiter verfügen über keine festen Verträge. Und wer keinen festen Arbeitsvertrag hat und in eine Gewerkschaft eintritt, wird von Coca-Cola umgehend gekündigt. Im vergangenen Jahr schloss das Unternehmen 11 Apfelanlagen. In dieser Zeit drohten sie auch damit, viele Gewerkschaftsführer trotz fester Verträge zu entlassen. Coca-Cola bot ihnen auch größere Geldbeträge als Entschädigung an. Doch die Gewerkschaft beschloss, sich unter keinen Umständen auf diese Bestechungsversuche des Unternehmens einzulassen. Die Gewerkschaft erreichte eine juristische Weisung, nach der das Unternehmen 100 entlassene Arbeiter wieder einzustellen hat. Der Konzern hat bislang diese Weisung nicht umgesetzt.
Pero le queremos decir a la multinacional que sus patrañas, que sus triquiñuelas no le funcionan con los trabajadores.
Wir wollen den multinationalen Unternehmen sagen, dass ihre Spielchen mit den Arbeitern nicht mehr funktionieren. Wir Arbeiter haben ein gewisses Bewusstsein erreicht, sodass es das Unternehmen nicht schaffen wird, uns aus der Gewerkschaft zu vertreiben. Wir informieren die Öffentlichkeit, dass der Konzern die Arbeiter unter Druck setzt, um sie dazu zu bringen, ihre Verträge zu kündigen. So kommt es zum Beispiel immer wieder vor, dass Arbeiter in den Fabrikanlagen eingeschlossen werden.
Für die Gewerkschaft waren die Bestechungen und das Ignorieren der juristischen Weisung Auslöser für den Hungerstreik. Außer dass Paramilitärs die kolumbianische Lebensmittelgewerkschaft zum Ziel erklärte, reagierte das Unternehmen in den ersten 11 Tagen nicht auf den Hungerstreik. Erst am 27. März ließ sich Coca-Cola auf einen Dialog mit der Gewerkschaftsführung ein. Bei den ersten Gesprächen ist zumindest eine Annäherung der beiden Seiten zu beobachten.
Am 24. März gedachte man überall in Argentinien dem Militärputsch vor 28 Jahren und vor allen Dingen der etwa 30.000 Opfer der siebenjährigen Diktatur. Allein 80.000 Menschen versammelten sich auf der Plaza de Mayo. Eine der vielleicht bewegendsten Veranstaltungen war die Umwidmung des gefürchteten Folterzentrums ESMA in eine Gedenkstätte. Die Mechanikerschule der Marine war einer von 651 geheimen Orten, an die das argentinische Militär unerwünschte Oppositionelle verschleppte, folterte und meist auch umbrachte bzw. verschwinden ließ. Etwa 5000 Menschen wurden in der ESMA gequält und verschwunden. Unser Korrespondent Claudio Andrés de Luca von Radio Aire Libre war dabei. Bei strahlender Sonne versammelten sich vor dem Eingang des riesigen Gebäudekomplexes Tausende von Menschen, viele mit roten Nelken oder Bildern verschwundener Angehöriger in der Hand. Nach einer ziemlich schrägen Version der argentinischen Nationalhymne durch den Rockmusiker Charly García ergriff der sichtlich bewegte Präsident Néstor Kirchner das Wort.
Als die Nationalhymne gespielt wurde, sah ich meine alten Genossen vor mir. Sie stammen aus der Generation, die eine Veränderung für möglich hielten und das auch immer noch tun.
Maria Isabel Brisson Greco gehört zwar nicht dieser Generation an, ergreift aber das Mikrofon und die Gelegenheit, vor dem Präsidenten zu sprechen, um einen sofortigen Stopp der Zahlung von Auslandsschulden sowie der Kriminalisierung und Verfolgung von sozialen Aktivisten zu fordern. Maria Isabel ist Mitglied der Gruppe Ichos, einem Zusammenschluss junger Menschen, die sich für die Verurteilung der schuldigen Militärs und gegen das Vergessen einsetzen.
Mein Name ist Maria Isabel Brisson Greco. Meine Mutter Cristina Greco hat mich hier in der ESMA zur Welt gebracht. Alle unsere Brüder und Schwestern, die hier geboren wurden und ihren biologischen Familien geraubt wurden, wie in meinem Fall, sollen wissen, dass wir nach ihnen suchen. Wir fordern, dass alle Orte, die während der Diktatur als geheime Folterzentren genutzt wurden, erhalten bleiben, damit Beweise gesammelt werden können und damit alle wissen, dass dort Tausende ermordet wurden. Ein Platz, wo die Menschen sich erinnern und über den Hintergrund aufgeklärt werden. Wer wurde dort ermordet? Wofür haben sie gekämpft? Was war ihre Vision für die Zukunft unseres Landes?
Die Geschichte von Maria Isabel ist keine Ausnahme. Etwa 500 Babys wurden während der Militärdiktatur ihren Müttern weggenommen und an kinderlose Militärs verschenkt. Die neuen Eltern löschten den ursprünglichen Namen und gaben dem Kind eine neue Identität. Es ist in erster Linie der unermüdlichen Arbeit der Mütter der Plaza de Mayo und anderen Menschenrechtsorganisationen zu verdanken, dass 67 dieser Kinder wieder gefunden wurden. Juan Cabaldé ist eines von ihnen.
Ich bin hier adentro, in diesem mismo edificio.
Ich bin hier in diesem Gebäude zur Welt gekommen. Ich bin von der Diktatur gezeichnet, trage Spuren immer noch in meinem Herzen. Die 15 Tage, die meine Mutter mich gestillt und mich bei meinem Namen genannt hat, reichten aus, um mich von meinen Freunden Juan nennen zu lassen, bevor ich meine Geschichte kannte und bevor ich herausfand, wer ich war. Das war der Name, den mir meine Mutter in der Gefangenschaft gegeben hatte.
Seit im Mai letzten Jahres Nestor Kirchner die Präsidentschaft antrat, kommt endlich Bewegung in die Strafverfolgung beteiligter Militärs. Am 20. August 2003 annullierte das argentinische Parlament auf Druck Kirchners die seit fast 20 Jahren gültigen Amnestiegesetze. Seitdem laufen überall Gerichtsverfahren gegen die Schuldigen. Erst letzte Woche wurde der ehemalige Polizeikommissar Miguel Echecolas und der Polizeiarzt Jorge Berges wegen Kindesentführung verurteilt. Kirchner verspricht, die Schuldigen weiterhin zu verfolgen.
Ich bitte im Namen des argentinischen Staates um Verzeihung für die schändliche Verschleppung der Strafverfolgung durch die Justiz während der letzten 20 Jahre unter demokratischen Regierungen. Und lassen Sie mich klarstellen, meine Motivation ist weder Groll noch Hass. Es geht mir vielmehr um die Gerechtigkeit und den Kampf gegen die Straflosigkeit. Für die Verantwortlichen von Tötungszentren wie die ESMA und ähnliche Verbrechen gibt es nur eine Bezeichnung. Sie sind Mörder und werden dafür vom argentinischen Volk gehasst.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.